Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Und damit ein herzliches Willkommen zum Monarchscast, dem offiziellen Podcast der Dresden Monarchs. Mein Name ist Erik und ja, es ließ sich leider nicht vermeiden. Markus ist auch wieder mit dabei. Hallo Markus.
Ja, dann machst du halt demnächst alleine. Dann viel Spaß bei deinem Monolog. Mal gucken, ob die Leute das so schön finden.
Nein, Markus, ohne dich wäre das doch hier langweilig.
Hör auf zu schreiben.
Ja, aber sei es drum. Leute, wir sind im Halbfinale.
Halbfinale.
Oh ja, im Halbfinale. Ich habe gehofft, wir kommen um den Dad-Joke drumherum, aber...
Nein, der musste sein.
Ja, wir haben heute wie immer wieder einen interessanten Gast für euch, der uns auch unseren kommenden Gegner, kleiner Teaser, schon mal ein bisschen näher vorstellen kann. Ansonsten wollen wir natürlich erstmal besprechen, wie immer, wie das letzte Spiel gelaufen ist. Richtig. Es war ein grandioser Sieg, 45-38. Es ist +7 ausgegangen. Guess who +7 getippt hat, Markus? Wer war das?
Ja, herzlichen Glückwunsch. Du hast haargenau getroffen. Damit bist du übrigens der Zweite in unserem Podcast, dem das passiert ist.
Siehst du, und das zählt dann für 5 Punkte.
Ja, Coach Ulz hat es ja letztes Jahr immer geschafft, genau zu tippen. Ja, genau. Du hast ja schon gesagt, herrlich high-scoring Game wieder. Die Defense wurde ein bisschen zu Hause gelassen. Aber naja, darauf kommen wir dann später nochmal. Es war auf jeden Fall schön anzusehen, wie es losging, ne? Dresden richtig gut unterwegs, schön. Nico hatte zwar erstmal einen Touchdown, aber dummerweise gab es eine Strafe, ich glaube gegen Olli oder so, also Oliver Trippler hat da jemanden festgehalten, den er nicht festhalten durfte. Und damit musste es dann kurze Zeit später der Touchdown-Pass auf Austin richten. Und damit stand es schon 7-0, weil Flori Finke wieder sicher verwandelt hat.
Ja, Mann, Austin ist wieder zurück. Der sah auch fit aus, als wäre er nie weg gewesen. Und ja. Ich fand es auch geil, dass... ja, dass jetzt nie wieder alles über Austin lief, sondern wie sich das jetzt schön entwickelt hatte, die Saison, als man dann auf ihn verzichten musste, dass andere Spieler aus dem Schatten getreten sind und ja, quasi jeder ein bisschen bedient wurde. Also das war ein schönes, ja, das war ein schönes Potpourri an Receivern.
Ging wieder schön hin und her, aber Austin war auf jeden Fall super wichtig, dass er wieder da war. Auch wieder Nico, absolutes Workhorse in den letzten 2-3 Spielen geworden und was der diese Woche wieder abgerissen hat, meine Güte, ey, also wenn der so weitermacht, alla die Waldfeder, haben wir immer noch ein bisschen Spaß, haben auch in Hall.
Genau, und die Saarländer, die haben dann auch, ja, die sind mit der Prämisse hergekommen, natürlich das Spiel gewinnen zu wollen und das, ja, was heißt verzweifelt, ist nie das richtige Wort, aber die haben dann, wo sie in der Offense waren, direkt einen Sack kassiert und kamen 3 Pässe nie an und also, was ich damit sagen wollte, sie haben im 4. Versuch gleich am Anfang beim 7-0 Stand versucht auszuspielen und zwar an der eigenen 37-Yard-Linie. Der ist halt nie erfolgreich gewesen und damit gab es direkt einen Turnover in Down, den die Defense von Dresden ja, forcieren konnte. Und da hat man halt gleich ein herrlich kurzes Feld vor uns. Und das konnten wir dann auch direkt gleich nutzen. Gab es einen kurzen Pass auf Nico Bauer und der ging dann zum Touchdown. 14-0 Monarchs.
Also Saarland wollte entweder immer Vollgas geben oder die haben einfach wieder ihr Special Team zu Hause gelassen. War ja in der Saison schon so, dass die immer auf Two Points gegangen sind und irgendwie auch nie gepantet haben. Wer weiß warum, wieso, weshalb, aber naja, die wirkten auch wieder dezimierter an der Sideline als unser Team.
Naja, aber was man dazu sagen konnte, die Two Point Conversions, die sie ja, kommen wir da natürlich noch zu, in dem Spiel häufiger probiert haben, haben halt auch geklappt. Und ja. Das hat man sich natürlich auch abgucken können bei dem Spiel gegen Potsdam. Und da hat es ja auch gegen uns immer funktioniert. Und ja, warum sollen die es dann nicht auch probieren, ne?
Ja, das ist richtig. Aber ja, gleich am ersten Drive an der eigenen 37 einen 4. Versuch ausspielen, ist schon ein bisschen sehr viel Risiko, finde ich. Aber egal. Im 2. Drive, den sie dann hatten, haben sie auf jeden Fall ja mehr Sicherheit am Ball bewiesen und konnten mit genügend First Downs sich dann auch übers Feld arbeiten. Und wie du schon sagtest, haben eine Two-Point zum Touchdown hinterhergelegt und dann stand es 8-14. Man war wieder dran, aber Dresden ließ sich natürlich dann nie lumpen und hat eben schön, was ich auch gut fand, die haben dann wirklich schöne, einfache Spielzüge gemacht, jetzt nichts Kompliziertes, irgendwie ganz viele Trickspielzüge oder irgendwelche komischen Passrouten gelaufen. Ne? Das waren schöne, gute, einfache Dinge, die funktioniert haben Und da gab es natürlich auch dann für Tommy Wilson mal ein bisschen Platz, der schön mit 34 Yards after catch übers Feld gerannt ist, also immer das halbe Feld hinter sich gelassen hat.
43,
tatsächlich. 43 Yards after catch waren es. Und ja, aber ganz zum Touchdown hat es nie gereicht, den hat dann kurz danach Hayden Prager erzielen dürfen.
Ja, genau, und daran sieht man mal wieder, dass quasi jeder Wide Receiver irgendwie beteiligt war, Bälle zu fangen. Ja, und dann ging das munter so weiter, dass die Saarländer sich ja, gezwungen fühlten, unbedingt aufholen zu müssen, denn die haben wieder dann einen vierten Versuch ausspielen wollen, da sie nie so wirklich vorangekommen sind. Und wurden an der Mittellinie von der Dresdner Defense, die dann echt besser gehalten hat als in dem Drive zuvor, wieder gestoppt. Und dann kamen wir mit einem Turnover und Down wieder in Ballbesitz. Und dann ja, ging es einfach effizient weiter in der Offense. Nico Bauer hat dann 31 Yards überwunden in mehreren Versuchen.
Ja, das, was ich meinte mit Workhorse, der hat halt nie immer einen spitzen Lauf, sondern immer wieder rein, 5, 6, 7 Yards und gib ihm immer wieder durch. Also wirklich, der hat gekämpft.
Genau, und die Lobern für diesen Drive konnte sich dann am Ende Tommy Wilson einheimsen, der sich einen Touchdown-Pass von Stephen Duncan schnappen konnte. Ja, und Saarland sah sich natürlich jetzt umso mehr unter Druck und hat auch hier abermals einen vierten Versuch ausspielen wollen.
Da muss man dazu sagen, der vierte Versuch war vierter und Parkplatz, ne? Vierter und 23, also das war krank, den zu spielen.
Ja, genau, aber der hat diesmal dann geklappt. Dresden hatte dann ein bisschen Probleme beim Passspiel gehabt und da konnten sie punkten und dann stand es 16 zu 28 für Dresden. Und dann ging es auch munter weiter. Dresden Offense hat sich das Feld runtergearbeitet. Zum Touchdown kam man diesmal nie, aber wir haben ja unseren Fußballgott wieder zurück. Florian Finke, der auch vorher natürlich die PATs alle verwandelt hatte und der konnte mit einem 47-Yard-Field-Goal zur Halbzeit dann ja den Halbzeitstand vorm 16 zu 31 ging es in die Kabine.
Damit hätte er auch fast noch seinen Dresdner Rekord eingestellt. Ne? Der liegt bei 49 Yard Field Goal, was er mal erzielt hat. Haben bloß noch 2 Yards gefehlt. Aber über den hat er sich auf jeden Fall mächtig gefreut, dass er das Ding noch verwandeln konnte. Das hat man ihm angesehen. Nach der Halbzeit fehlt es irgendwie dann beiden Defenses so ein bisschen mit dem Zugriff. Man hat es ja in der ersten Halbzeit bei Dresden auch schon gemerkt. Auf der einen Seite hat man Saarland zum Turnover und Downs zweimal gezwungen. Auf der anderen Seite lässt man halt einen 4. und 23 zu, also es war da schon ein bisschen so Licht und Schatten. Aber nach der Halbzeit, ja, jeder Drive war irgendwie ein Touchdown. Ne? Erst Saarland, dann Dresden mit Tommy Wilson, dann wieder Saarland, dann wieder Dresden, diesmal durfte Nico Bauer. Dann legte nochmal Saarland nach und dann brauchte Dresden aber schon keinen Touchdown mehr, weil dann konnte man die Ohr auslaufen lassen. Also die zweite Halbzeit war wirklich jeder Drive ein Touchdown und vor allen Dingen der dritte Quarter war, Saarland hat einen Drive, Dresden hat einen Drive und damit war das dritte Quarter rum. Also es ging hintereinander weg.
Ja, ja. Ja, Dresden hat dann auch ein bisschen natürlich clever gespielt und ein bisschen Zeit von der Uhr genommen und da wir ja vorne lagen. Ja, was kann man jetzt abschließend sagen? Es war ein gutes, also es war ein richtig geiles Spiel. Ich glaube, das war das, ja, auf jeden Fall das spannendste Spiel in den Viertelfinals. Oh, ja, ich fand es natürlich unnötig eng für meinen Puls. Also das wirkte, die Monarchs waren eigentlich immer am Drücker. Und hatten, also es wirkte schon so, dass wir das Spiel, naja, dominieren. Aber Saarland ist immer wieder rangekommen und konnten irgendwie mithalten. Es hat sich gar nicht so angefühlt. Ja, unnötig eng dann am Ende gewesen.
Das definitiv. Aber also ich muss sagen, zum spannenden Spiel, ich glaube, da kann man ja schon mal vorausgucken, wenn man mal bei bei Allgäu und Braunschweig zugeguckt haben, die in die Double Overtime gegangen sind. Ich glaube, die waren ein Ticken spannender, aber vielleicht nur ein Ticken.
Oh ja, nee, da hast du recht. Stimmt, das habe ich natürlich jetzt vollkommen außen vor gelassen.
Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Dafür sind wir ja hier. Ja, du hast recht. Ich fand es auch, na, es fing gut an. Man hatte die zwei Touchdowns vorneweg und eben die Saarlander gehalten. Aber trotzdem irgendwie, es fehlte dann die Kontinuität vor allem in der Defense, fand ich. Also es ist leider ein bisschen schade, dass man Saarland hat immer wieder rankommen lassen, immer wieder mitspielen lassen. Man hätte es deutlicher gestalten können, sollen, müssen. Weiß man nicht. Ja, ansonsten, was schön auch mal zu sehen war, Dresden hat auch mal dann ein paar vierte Versuche ausgespielt, die tatsächlich alle geklappt haben. Ich glaube, 3 oder 4 Mal war das sogar der Fall.
Ich weiß nicht, ob das so schön zu sehen ist.
Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, dass es überhaupt zu einem vierten Versuch kommt, ist natürlich auch wieder schwierig.
Ja.
Was mir auch etwas unschön aufgefallen ist, wir hatten tatsächlich relativ viele Strafen gegen uns. Das hat Coach Paul danach auch im Interview mit der Zeitung angesprochen, dass das so nie sein kann. Er war zwar bloß 55 Yards, aber es waren manchmal halt eben entscheidende Strafen, wie der Touchdown gegen Nico, der dann zurückgepfiffen wurde.
Ja, das ist immer so eine Sache. Ne? Am Ende wäre es nie zu einem Touchdown gekommen, wenn das Holding da nie da Richtig. Gewesen wäre. Weiß man immer nie, muss man sich genauer angucken.
Ja.
Probleme hatte unsere Defense auch ein bisschen mit dem Quarterback und auch dem Laufspiel von den Saarländern. 117 Yard Lauf war das insgesamt gewesen. Das ist jetzt nie übermäßig schlimm.
Nee, aber es waren immer die entscheidenden Momente.
Genau.
So, die dann halt eben solche Nadelstiche gesetzt haben. Lange Läufe, vor allen Dingen von einem Running Back, der vorher irgendwie gar niemand so richtig auf dem Zettel hatte. Der Quarterback ist ja bei denen der Top-Rusher. Trotzdem, der ist auch natürlich auch gelaufen wie ein Großer, aber es war eben auch der Running Back, der da immer wieder Nadelstiche setzen konnte zu sehr unpassenden Zeiten, fand ich.
So sieht's aus. Ja, Markus, möchten wir zu unserem MVP kommen?
So sieht's auch wieder aus, genau.
Willst du diesmal anfangen? Das steht ja. Kein Wegschnappe.
Aha, es ist wieder, die Auswahl ist wieder reichlich vorhanden, muss ich sagen. Ich glaube, ich gebe dem MVP einem Rückkehrer. Und zwar Florian Finke kriegt einen
Fanboy. Ich hab's gewusst,
Fanboy. Ja. Natürlich, harter Fanboy auf jeden Fall. Also, das ist wieder schwierig. Ich hätte ihn auch in die Defense geben können, aber nee, ich gebe Flori Finke für das Field Goal und die 6 PAT und natürlich für seinen Rekord, also was ist Rekord, aber für seine 30.000 Kickoff-Yards, die er in dem Spiel natürlich auch noch geknackt hat. Also, ja, Flori Finke.
Ja, ist gerechtfertigt. Und da das Field Goal, was er gekriegt hat, war ja auch echt weit gewesen mit 47 Yards. Ja, was bleibt noch? Da sind noch einige zu nennen. Also Stephen Duncan, 5 Touchdown-Pässe, 23 von 29 angekommene Bälle. Der war sehr akkurat in dem Spiel gewesen. Aber den hatte ich, glaube ich, letzte Woche genommen.
Ja.
Nico Burrow.
Hatte ich letzte Woche.
Hattest du letzte Woche, aber du sagtest ja auch richtigerweise Workhorse gewesen. 157
Yards. Ja, der hat auch wieder über 200 Yards in dem Spiel erzielt und 2 Touchdowns. Also das ist, was der die letzten Spiele abreißt, meine Güte.
Dann auch Joey Cassidy mit 7 Tackle, Leonardo Mattassini mit einem Sack. Ich glaube, ich gehe heute mal für Tommy Wilson, denn der war sehr effizient, hat 91 Yard gefangen und hat bei 4 Pässen 2 Touchdowns erzielt. Also ja, 50% seiner gefangenen Bälle waren ein Touchdown. Gehe ich heute mit Tommy Wilson.
Das klingt auf jeden Fall so gut. Ja, na dann. Würde ich sagen, lassen wir mal das Viertelfinale hinter uns und kommen jetzt zum Halbfinale. Ich muss ihn nochmal bringen, es tut mir leid. Und wir haben es euch ja gesagt, wir haben jemanden zu Gast, ihr habt es ja gelesen, der sich mit Hall bestens auskennt. Aber bevor wir darüber reden, werden wir natürlich erstmal über seine Football-Vita reden, weil er ist auch ein Urgestein im deutschen Football. Jeder, der länger dabei ist, sollte seinen Namen kennen. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, schauen wir doch mal, ob er was er uns so erzählen kann. Nicht, ob er uns was erzählen kann, sondern was er uns erzählen kann.
Ja, und da begrüßen wir nun unseren heutigen Gast, Gründungsmitglied und ja, man kann sagen Urgestein von den Schwäbisch Hall Unicorns, Siegfried Gerke. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich bei euch sein darf heute.
Die Freude ist ganz unsererseits, wieder mal einen Urgestein des deutschen Footballs hier begrüßen zu dürfen. Und ja, wenn wir von Urgestein reden, dann müssen wir ja wirklich sehr weit zurückgehen bei dir. Aber bevor wir jetzt hier einfach händig deine Vita vorlesen, stell dich doch einfach den Leuten mal selber vor, bitte.
Ja, ich, Siegfried Gerke mein Name, genannt Siggi, machen alle. Siegfried hört sich auch für mich sehr komisch an. 58 Jahre alt, geboren, aufgewachsen in Schwäbisch Hall. Mit 18, also vor 40 Jahren, hatte ich mit ein paar anderen Jugendlichen in meinem Alter die Idee, ein Footballteam zu gründen. Das haben wir dann auch gemacht. Wir wurden eine Abteilung eines Mehrspartenvereins, der TSG Schwäbisch Hall. Die waren uns sehr hilfreich am Anfang, muss man sagen. Also heute sind wir natürlich auch noch, wir sind immer noch eine Abteilung dieses Vereins. Mhm. Aber die haben uns sehr geholfen, weil ihr wisst ja auch, dass Football kein billiger Sport ist. Ja, wenn man gleich mit Tackle-Football anfängt, dann braucht man Ausrüstungen und dergleichen. Und da hat uns der Verein von Anfang an sehr unterstützt. Ja, und das haben wir dann also 83 auf den Weg gebracht. Ich war natürlich Spieler am Anfang und habe bis 90 gespielt, nebenher schon Jugend gecoacht und wurde dann 1991 schon Head Coach der Herrenmannschaft. Und das blieb ich dann bis 2016.
Und was hast du als Spieler für Positionen? Entschuldigung, was hast du als Spieler für Positionen begleitet?
Also angefangen habe ich als Quarterback, eher durchschnittlich von Talent her, und habe dann im zweiten Jahr auf Tight End gewechselt, musste aber immer wieder mal auf Quarterback zurückwechseln. Wir hatten zu der Zeit eine amerikanische Base in der Stadt, die es inzwischen nicht mehr gibt. Und da hat man anfangs immer ein paar Spieler, die uns unterstützt haben, auch Quarterbacks, aber die waren halt nicht regelmäßig da. Die sind dann oft während der Saison dann plötzlich abkommandiert worden. Und dann musste ich immer wieder als Quarterback auch einspringen. Aber meine Hauptposition war dann eigentlich Tight End. Und so gegen Ende meiner aktiven Karriere habe ich dann tatsächlich auch noch in der O-Line gespielt.
Das ist auf jeden Fall ein bisschen rumgekommen in der Offense. Aber wenn wir das so unsere Gäste immer fragen, die schon länger dabei sind, das erzählen sehr viele, dass sie am Anfang ihrer Karriere immer mal dort waren, mal da waren, auch mal Offense, Defense, immer wild durchgemixt wurde.
Ja, ich denke, das ist normal.
Ja, wahrscheinlich, ja. Aber auch, ne, wenn man jetzt so mal deine Vita dann weiter anguckt, du bist ja nie nur Langzeit Head Coach gewesen, also ne, was war es, von 2001 bis 2016?
91 bis 2016, ja.
Von 91 bis 2016 sogar, oh Gottes Willen. Also das ist ja wirklich eine verdammt lange Zeit. Da hast du natürlich auch einiges mitgemacht, ne? Unter anderem eben fünfmal Jumbo Bowl gewonnen. Das macht man auch nie einfach mal so. Also da hast du auf jeden Fall auch sehr viel Können bewiesen auf der Trainerposition.
Der Ehrlichkeit halber, also ich habe den Jumbo Bowl tatsächlich nur zweimal gewonnen. Wir haben den insgesamt fünfmal gewonnen, aber die letzten dreimal waren mit Jordan Newman als Head Coach.
Ach so.
Ich bin, seit ich als Coach aufgehört habe, im Vorstand als Sportdirektor tätig, aber als Coach war ich dann nicht mehr dabei bei den letzten drei German Bowls. Aber die ersten beiden, 2011, 2012, ja, da war ich tatsächlich in der Seitenlinie.
Ja, das muss ja auch schon mal was heißen.
Und du sagst schon, du bist jetzt aktuell Sportdirektor bei den Schwäbischer Unicorns und du betreust auch noch das Special Team dieses Jahr, habe ich das richtig gesehen?
Genau. Ja, wir hatten ja einen recht großen Umbruch dieses Jahr im Team. Das wird sicher auch noch Thema hier werden.
Ja.
Und haben glücklicherweise relativ schnell im Herbst Coaches gefunden für einen neuen Coaching-Staff für diese Saison. Aber da war eben keiner dabei tatsächlich, der sich die Special Teams zugetraut hätte. Und ja, auch durch meine Spielerkarriere, ich war auch Kicker und Panther beispielsweise, das macht man
natürlich
noch immer weniger, hatte ich da natürlich auch schon einen guten Einblick in die Special Teams und habe mir dann gedacht, okay, dieser junge Coaching-Staff, der ja mit Offense und Defense schon weiß Gott genug zu tun hat, könnte jetzt für dieses eine Jahr zumindest meine Unterstützung gebrauchen und dann habe ich mich da eben angeboten. Genau, und so kam das zustande.
Also du kommst auch am Trainerdasein auf jeden Fall rum, ja, das hat nie ausgereicht. Aber bevor wir jetzt zu diesem wahrscheinlich eher etwas mühselig traurigen Thema kommen mit dem ganzen Abgang nach dem letzten Jahr. Eine Frage interessiert mich noch, wo ihr dann den Verein gegründet habt. Das war ja sicherlich keine Stammtischidee. Wir spielen morgen mal eine Runde Football. Wie kommt man, sagen wir mal, in den Anfängen der 80er Jahre auf die Idee, einen Footballverein in Deutschland aufzuziehen?
Ah, so ganz weit weg von der Wahrheit ist das nicht, was du da gerade
okay.
Sozusagen abgetan hast. Wir waren also alle Gründungsmitglieder oder der Gründungsvorstand zumindest, wir waren alle, also viele Klassenkameraden von mir, die alle so um die 18 waren. Und im Grunde war das erstmal so eine wilde Idee. Wir haben es im Fernsehen gesehen, wir haben dann gemeinsam ein Spiel in Ansbach uns angeschaut. Ansbach ist so eine Stunde weg von hier und die waren damals eins der Top-Teams in Deutschland, die Ansbach Grizzlies. Und dann haben wir uns umgeschaut, was es noch in der Nähe gibt. Stuttgart gab es die Scorpions schon. Da sind wir mal zum Probetraining hin und haben uns dann aber gleich gesagt, okay, da immer hinzufahren zum Trainieren wird nichts. Versuchen wir es doch in Hall selber aufzuziehen. Und also da war ich, weiß Gott, nicht der Einzige. Wir waren schon eine Gruppe von 5, 6 Leuten, die das dann sehr offensiv vertreten hat. Und tatsächlich unsere Idee war am Anfang, hey, wir finden Football cool und wir würden gern ein Team aufziehen, so nach unseren Vorstellungen. Ne? Und das hat dann natürlich, also wenn ich jetzt zurückblicke, hat es auch ganz gut geklappt.
Und sind dann noch ein paar.
Bisschen untertrieben, aber ja.
Ja, stimmt. Sind dann noch ein paar dabei von den Gründungsmitgliedern oder bist du da der letzte Verbleibende?
Doch, sind noch einige dabei. Also der, cool. Zum Beispiel unser Stadionsprecher und Vorstandsmitglied für die Öffentlichkeitsarbeit, Axel Streich. Der war im ersten Jahr schon dabei. Der ist auch im GFL-Vorstand jetzt zum Beispiel.
Ja.
Dann ist unser stellvertretender Abteilungsleiter Bernd Marquardt. Der war schon Spieler im ersten Jahr. Also jetzt im jetzigen Vorstand sind auf jeden Fall noch drei Leute, die von Anfang an dabei waren. Und auch ein paar andere kamen relativ kurz danach auch schon dazu. Also das, wir hatten dann auch eins der Gründungsmitglieder war bis vor 3 Jahren etwa Jugendleiter bei uns, der Nick Bendel. Und die ursprünglichen Leute, die sind lange dabei geblieben. Das hat auch viel Kontinuität uns natürlich gegeben und ja, geholfen. Dahin zu kommen, wo wir heute sind.
Das ist natürlich immer sehr vorteilhaft, wenn man die Leute dann lange bei der Stange halten kann. Haben wir ja auch das große Glück mit unserem Jörg Dressler, der ja auch zwar kein Gründungsmitglied ist, aber dafür auch einer da seit den Anfängen fast dabei ist.
Ich kenne den ja auch schon seit den Anfängen fast, weil wir unser erstes Spiel in Dresden war tatsächlich ein Vorbereitungsspiel, ich glaube 2000 oder sogar 99. Da war der Jörg noch Spieler sogar, da habe ich den kennengelernt. Da waren wir damals mit den Unicorns tatsächlich in Dresden. So ein Vorbereitungsspiel, das leider ausfallen musste wegen Wetter.
Ja.
Wir haben dann einfach nur ein Scrimmage machen können damals.
Ja, ärgerlich, naja. Ja, wäre natürlich auch schön gewesen, wenn wir euch dieses Jahr hier begrüßt hätten. Das wäre mal was anderes gewesen, als dass wir immer zu euch kommen. Aber was will man machen? Den Weg kennt man mittlerweile aus Dresden. Braucht keiner mehr ein Navi.
Ja.
So, okay, genug von in Erinnerungen schwelgen. Markus, also es kam ja gerade schon so kurz zur Sprache. Du hast ja selber gesagt, Umbruch. Ihr seid so ein bisschen im Umbruch. Ja, gezwungenermaßen, wie sich das, was kannst du uns davon erzählen? Ihr habt viele Abgänge, ja, erzähl mal davon einfach.
Ja, wir, wir waren ja die letzten Jahre sehr erfolgreich.
Ja.
Im Süden meistens ohne starke Konkurrenz. Ja, die schwierig wurde es dann immer erst in den Playoffs so die letzten paar Jahre. Wir hatten doch jetzt einige Spieler und Trainer, die ja, seit der Gründung der ELF relativ massiv gefordert haben, dass wir uns so in diese Richtung bewegen sollen. Und da gab es eben einfach unterschiedliche Ansichten drüber. Mhm. Das hat sich das so über 2 Jahre entwickelt. Und dann im letzten Jahr haben eben hat John Newman vor allem und dann einige Assistant Coaches und Spieler nach der Saison, also nach dem Gewinn des Jumbos letztes Jahr, gesagt, wir wagen jetzt den nächsten Schritt. Für uns ist die ELF die größere Herausforderung. Wir haben ein Angebot von Stuttgart Search nehmen das jetzt an. Genau, und dann war natürlich die Frage, wie wird es mit den Spielern sein? Und es ist auch eine ganz erkleckliche Anzahl mitgegangen tatsächlich zu Search.
Hast du eine Zahl, wie viel ihr tatsächlich verloren habt an die ELF?
Also ich glaube, es haben 15 Spieler aktuell aus dem Search-Kader bei uns gespielt letztes Jahr. Und dann sind noch mal ein paar andere, 3, 4, die in früheren Jahren schon bei uns gespielt haben, daher natürlich Kontakt zum Coaching-Staff hatten.
Ja.
Aber zwischendurch woanders waren. Ja. Aber direkt von uns sind es, glaube ich, 15, die dahin gewechselt sind. Und natürlich die meisten Starter.
Ja, ist natürlich dann immer das größte Problem, das stimmt wohl. Also da muss man schon sagen, wenn da so gefühlt eine ganze Zugladung immer abfährt und nie wiederkommt, da ist sicherlich die Stimmung erstmal, ein bisschen geknickt, wenn man dann sagen muss, ja, jetzt müssen wir doch mal schauen, wie wir jetzt die nächste Saison angehen wollen. Oder war dann gleich sofort, ja, jetzt wissen wir auch, wie es weitergeht.
Also die intern wussten wir eigentlich schon im Vorstand vor dem German Bowl, so im Lauf der Playoffs, dass das so werden würde, ja, dass wir die Coaches verlieren würden. Und haben da schon ein bisschen angefangen zu überlegen. Und eigentlich, als der German Bowl vorbei war, ging bei uns gleich die Planung los. Okay, wir werden viele Leute verlieren, haben natürlich versucht, auch möglichst viele zu halten. Und sind auch sehr gute Spieler bei uns geblieben. Ja, das will ich auch nicht unter den Tisch kehren. Also es ist nicht alles was bei uns gut Football spielt, dann nach Stuttgart gegangen. Und das konnte man als tatsächlich als Stamm für ein neues Team verwenden. Und wir sind da gleich recht offensiv rangegangen und haben gesagt, okay, Tag nach dem German Bowl beginnt die Planung für 2023. Wir wollen uns, wir wollen keinen großen Schritt zurück machen, dass wir nicht auf dem gleichen Niveau weiterspielen können, war eigentlich klar. Und haben von Anfang an, haben dann versucht, den Coaching-Staff neu aufzubauen und möglichst viele Spieler zu halten und natürlich auch gleich angefangen, neue zu rekrutieren. Aber ich würde nicht sagen, dass wir da in irgendeiner Phase down waren oder keine Hoffnung für die Zukunft hatten, sondern da sind wir tatsächlich von Anfang an sehr offensiv rangegangen.
Ja, ihr seid ja auf jeden Fall auch eine, ja, ich sag mal, gestandene Mannschaft, die es halt schon wirklich lange gibt und seit einem Jahrzehnt auch ultra erfolgreich ist und ihr habt Jugendarbeit und ihr, ja, das. Ich finde das schön, dass ihr das auf jeden Fall geschafft habt, das abzufangen und wie sich ja jetzt in diesem Jahr auch rausgestellt hat, trotzdem wieder erfolgreich spielen konntet.
Ja, das wo wir tatsächlich wieder Südmeister werden, jetzt auch das Viertelfinale gewinnen, das war wirklich nicht absehbar. Mhm. Also als die Planung so im Oktober, November 22 losging, wir haben natürlich gehofft, dass wir möglichst wenig Rückschritt machen. Aber ob es so weit reichen würde, war uns zu dem Zeitpunkt nicht klar. Das hat sich dann tatsächlich erst im Laufe der Saison ergeben. Aber zum Beispiel unser neuer Headcoach Christian Rothe, beim ersten Teammeeting hat er gesagt, hey Leute, wir sind deutscher Meister und wir gehen als Titelverteidiger ins Rennen und wir wollen natürlich den Titel wieder gewinnen. Wir wollen hier nicht sagen, ja, wenn wir ein paar Spiele gewinnen, sind wir froh dieses Jahr, sondern der hat da gleich eine deutliche Ansage gemacht.
Ja, das ist auch gut so, klar, die Leute gleich wieder mitnehmen und jetzt nie irgendwie sagen, naja, Hauptsache Playoffs und dann gucken wir mal, nee, schon gleich die Latte hochlegen, damit das Ziel auch klar ist. Und ich meine, ja, also ich kann die Coaches und manche Spieler das sicherlich nachvollziehen, weil ihr habt ja quasi ein Abo auf die Südmeisterschaft gehabt, ich weiß nicht wie viel, 12 Jahre in Folge Südmeister jetzt.
So was, ja.
Sicherlich kommt da bei dem einen oder anderen auf, naja, jetzt gucken wir mal, was die europäischen Teams so kommen und in der ELF ist zwar die Leistungsspanne sicherlich groß, was von gut bis schlecht angeht, aber sicherlich auch nochmal ein anderes Pflaster als in der GFL, so rum. Mhm. Aber ja, euer Saisonstart war ja etwas holprig, ihr seid ja irgendwie mit 2-1 gestartet, das hattet ihr ja wahrscheinlich auch lange nicht, das ist so ein bisschen, naja, erstmal eine Niederlage, dann mal ein Sieg und dann wieder eine Niederlage. Das lief ja auf jeden Fall anders, aber jetzt hinten heraus, da passt es auf jeden Fall optimal. Das ist ja auch, was der Erik schon sagte, über Jahrzehnte hinweg sicherlich auch der guten Jugendarbeit zu verdanken, dass da so eine konstante Leistung abgeliefert werden kann bei euch. Oder habt ihr ein Geheimrezept, irgendwo ein Druide, der was Schönes kocht für euch?
Also tatsächlich, vielleicht noch zwei Sachen dazu, weil du unsere Abgänge, unsere also Spieler, die schon, teilweise schon jahrelang für uns gespielt hatten, die es jetzt in der ELF versuchen. Also das sehen nicht alle bei uns im Verein so, muss ich zugeben, aber ich habe da vollstes Verständnis dafür, wenn ein junger Sportler sagt, ich schaue mir an, was ist für mich die größte Herausforderung und ich meiner Meinung nach ist es das, beziehungsweise ja, in Hall wird es langsam ein bisschen langweilig, weil wir so erfolgreich sind, ja, ich brauche eine neue Herausforderung, also ich habe da überhaupt kein Problem damit. Dass die Leute dann tatsächlich diesen Weg gegangen sind. Lieber wären es gewesen, sie wären alle da geblieben, ja, aber das war von Anfang an eigentlich absehbar, dass es nicht der Fall sein würde. Wir sind eigentlich froh, dass doch noch so viele da geblieben sind. Und der zweite Punkt, der Saisonbeginn war holprig, ja, wobei man ja sagen muss, dass in diesem Jahr zum ersten Mal wieder Interconference-Spiele in der GFL angesetzt waren. Und wir haben natürlich als deutscher Meister gegen die zwei besten Nordteams gespielt, gleich am Anfang. Also war natürlich in unserer Situation auch sehr ungünstig, ja, weil zu dem Zeitpunkt war das Team eben noch am sich finden, als wir gegen Braunschweig und Potsdam gespielt haben. Und dann war es ja fast folgerichtig, dass wir die Spiele nicht gewinnen konnten. Aber danach waren wir ja doch durchaus erfolgreich. Hatten jetzt am Ende noch eine Niederlage in Saarbrücken, die aber für die Tabelle nichts mehr ausgemacht hat. Aber sonst sind wir wirklich über alle Erwartungen durch die Saison gut gekommen.
Das definitiv. Also ich muss auch sagen, am Anfang der Saison hätte ich auch gedacht, naja, Playoffs werden sie schon schaffen, aber dann mal gucken, was passiert. Aber dass es jetzt so gut für euch gelaufen ist zum Ende der Saison hin, das hätte ich tatsächlich nie erwartet.
Jetzt ist es ja so, dass ihr habt dieses Jahr einen deutschen Quarterback, und zwar ist es dein Sohn. Wie stolz ist man als Papa?
Erzähl mal. Ich bin natürlich sehr stolz. Allerdings will ich auch gleich dazu sagen, dass ich nichts damit zu tun habe, dass er da spielt. Also der Junge ist auch schon 25. Trifft dadurch seine eigenen Entscheidungen. Er war ja zum Beispiel letztes Jahr in der ELF bei Berlin Thunder hat natürlich jetzt die Situation bei uns auch mitbekommen. Da spielt natürlich immer das Private, Studium und so weiter mit bei solchen Entscheidungen. Aber tatsächlich, also habe ich sehr sorgfältig darauf geachtet, dass ich ihn jetzt nicht versuche, da reinzudrängen, beziehungsweise ihn auch bei den Coaches irgendwie durchzusetzen, sondern habe versucht, mich da absichtlich zurückzuhalten. Also das hat er jetzt ganz allein geschafft. Da bin ich dann tatsächlich sehr stolz drauf.
Das kann man auf jeden Fall sein, ja. Tritt ja quasi auch in deine Fußstapfen. Wenn er dann mal Tight End und Center spielen muss, dann hast du vielleicht auch noch mal an einem Rädchen gedreht.
Receiver hat er ja schon gespielt.
Also ja, das stimmt.
Einiges in seiner Karriere, genau.
Aber ist auf jeden Fall die richtige Einstellung, dass du da, ja, also dass die Coaches das halt einfach entscheiden sollen, ob er ins Team passt, ob er auf die Position passt oder und ja, wie gesagt, dass du als Papa dich da eben zurückhältst lieber, weil das fällt dann am Ende auf dich zurück.
Weißt du, ich bin ja Special Teams Coordinator, also in meinen Teams hat er nur eine Rolle als Backup Holder und ist in Special Teams nicht vertreten.
Ja, da wird er hoffentlich nicht so oft gebraucht, denke ich mal. Ja, ihr hattet es ja auch vorhin schon angeschnitten, ne? Ihr wart jetzt auch so ein bisschen überrascht vielleicht, dass ihr im Viertelfinale dann das Spiel gewinnen konntet gegen die Rebels. Das war ja auch ein bisschen ein zähes Spiel, ne? Also ich habe es jetzt nie geguckt, also bloß mal so überflogen dann im Nachhinein. Aber wenn ich mir so in den Statistiken so drüber gucke, naja, das fing ja sehr schwierig an. Also ich glaube, ihr seid in Führung gegangen mit einem mit einem Interception-Return-Touchdown. Ja.
Genau.
Ja, aber ansonsten, gibt es da jetzt so Punkte, wo ihr sagt, wenn wir zurückblicken, das und das muss auf jeden Fall jetzt besser laufen gegen Dresden, oder habt ihr einfach vollstes Vertrauen in eure Defense und ihr werdet uns auch wieder vor schwere Herausforderungen stellen, wie all die Jahre davor?
Also das ist natürlich das Ziel und natürlich versuchen wir aus jedem Spiel zu lernen für das nächste Spiel, das war auch die ganze Saison über so. Tatsächlich ist es jetzt war es bei dem Spiel so, dass wir offensmäßig schlecht gestartet sind. In der ersten Halbzeit ging fast gar nichts. Die Punkte kamen von der Defense. Allerdings muss man dazu sagen, das kommt vielleicht auch bei den Stats nicht so raus, aber die zweite Halbzeit, die Defense war weiter dominant, aber da hat auch die Offense relativ gut funktioniert. Wir sind ein eher lauflastiges Team. Ja, wir haben viele gute Running Backs. Wir haben als eines der wenigen Teams ja einen deutschen Quarterback, ja, der auf der Position auch noch nicht so viel Erfahrung hat. Von daher passt es alles ganz gut zusammen, dass wir dann auch sehr viel laufen. Und wie gesagt, in dem Spiel liefen dann tatsächlich in der zweiten Halbzeit. Es gab keine großen, keine Big Plays oder dergleichen, aber schon auch einige Completions, die dann den zweiten Touchdown vorbereitet haben. Ja, und die Defense war halt weiterhin sehr stark. Aber das war jetzt das Rebels-Spiel, jetzt haben wir die Monarchs vor der Brust. Da ist die Herausforderung natürlich eine ganz andere, weil die Offense der Monarchs ist natürlich nicht zu vergleichen von der Explosivität her mit den Rebels. Defense-mäßig, ich bin jetzt, wie gesagt, auf die Special Teams fokussiert, aber ich denke, ich trete niemand zu nahe, wenn ich sage, dass die Defense nicht die Stärke unbedingt der Monarchs ist dieses Jahr.
Ja, leider, ja.
Allerdings sind wir natürlich auch nicht mit 40, 50 Punkten in jedem Spiel aufgefallen. Ne? Und uns ist schon klar, dass wir wahrscheinlich die Monarchs nicht mit deren Offense bei 14 Punkten oder sowas halten können, sondern dass wir tatsächlich in der Offense auch was produzieren müssen.
Ja, wie sagt man so schön, Offense wins Championships? War das nicht so rum?
Jetzt ja.
Muss vielleicht tatsächlich in dem Fall passieren. Ja, weil die Defense, die wird gut spielen, da bin ich überzeugt. Ja, aber selbst wenn man gegen die Monarchs gut spielt, heißt es ja nicht, dass die nur zwei Touchdowns machen. Da haben sie einfach zu viele Waffen. Und von daher denke ich, brauchen wir sicher mehr Produktion von der Offense. Ich hoffe mal, dass wir dann auch ein bisschen so reingehen mit der Einstellung, ja, wir dürfen nicht verkrampft sein, wir müssen mal frei aufspielen, ja, was kann schief gehen, weil wir müssen ein paar Punkte machen, sonst wird das nichts. Ja, gegen die Rebels war es schon so, macht keine, wie soll ich sagen, tiefgreifenden Fehler, die schwere Konsequenzen haben, dann können wir das Ding gewinnen, so hat sich's ja auch rausgestellt. Wir hatten in der ersten Halbzeit zum Beispiel zwei Interceptions, aber die konnten wir dann überwinden und das sowas wird wahrscheinlich gegen die Monarchs nicht so leicht sein.
Ja, also du sagst, hast ja gerade auch schon gesagt, in eurer Offense wird auf jeden Fall eine große Baustelle auf unsere Defense zukommen, und das ist die O-Line zu knacken. Also wenn man da mal guckt, insgesamt nur 6 Quarterback-Sacks dieses Jahr zugelassen, das hilft natürlich auch eurem deutschen Spielmacher sicherlich, den ein oder anderen Ball noch mal ein bisschen länger festzuhalten, wenn man so eine stabile O-Line hat. Und auf der anderen Seite aber auch das Laufspiel zu verhindern, ne? Wenn man da eure Top 4 Running Backs anguckt, die fast schon zusammen 2000 Yards erlaufen haben dieses Jahr. Ich glaube, die Monarchs gesamt kommen nicht immer auf 1500. Also da steht auf jeden Fall sehr viel Arbeit für unsere Defense an, die ja, wie du es schon sagtest, dieses Jahr Licht und Schatten hat auf jeden Fall. Also wir haben Spiele, da haben wir die Gegner bei nicht immer 80 Yard Rushing gehalten, und dann haben wir Spiele, da haben wir 600 Yards gegen uns kassiert. Trotzdem gewonnen erstaunlicherweise, aber ja, das sind halt so Punkte, die man sicherlich auch bei uns im Trainerstab genau beäugen wird.
Also die an das Lob für unsere Offense-Line möchte ich mich anhängen. Da ist es nämlich auch so, wenn man nochmal zurückblickt auf letztes Jahr, wir hatten ja tatsächlich nur einen Starter übrig aus dem Jahr 22 in unserer O-Line, den Center, den Moritz Schreiber, der so auch die Führungsrolle da übernehmen musste und es sehr gut gemacht hat. Und er hat lauter junge Leute um sich rum, also alle so Anfang 20, ja, sind riesen Jungs, ja, ihr habt sie wahrscheinlich auf Film auch gesehen, ja, wir haben zwei Leute mit über 2 Meter mit drin, noch einen dritten, der nah dran ist, aber sind noch relativ jung, und ich bin begeistert, wie die die Saison tatsächlich hingekriegt haben. Also du sagst, nur 6 zugelassen, ja. Und ja, in vielen Spielen halt auch waren sie Game Changer, ja, dass sie eben die Blocks gesetzt haben, damit wir den Ball am Boden gut bewegen konnten. Ja, auch nicht nur Pass Protection, sondern auch fürs Laufspiel. Das ist also auf jeden Fall ein Bright Spot bei uns dieses Jahr, dass die junge O-Line sich so entwickelt hat.
Ja. Aber auch auf der anderen Seite, eure Defense ist jetzt auch nicht so von schlechten Eltern. Vor allen Dingen mit zu Buche stehenden 28 Sacks dieses Jahr und 22 Interceptions. Mhm. Hallo?
Also vor allen Dingen, ja, euer Cornerback hier, Montez Latimore, einer mag den noch kennen aus dem Finale. Der hat 10 Interceptions für über 350 Yards und 4 davon zum Touchdown zurückgetragen. Also wo der ist, sollte bitte kein Ball sein, muss ich sagen.
Wir sind natürlich sehr froh, dass wir den wieder haben. Der war 21 bei uns, glaube ich, und dann letztes Jahr nicht tatsächlich. Und jetzt haben wir ihn wieder verpflichten können. Das war ein sehr wichtiger Baustein für unsere Defense. Aber ansonsten haben wir in der Defense tatsächlich viel mit eigener Jugendarbeit gemacht und so ein paar punktuelle Ergänzungen. Ja. Aber da will ich vielleicht mal noch die Arbeit von unserem Defense-Coordinator Mike Freckmann herausstellen, der ja auch ein relativ junger Bursche ist. Der hat bei uns vor ein paar Jahren erst in der zweiten Mannschaft mit Football angefangen, bisschen gespielt, dann gecoacht in den Jugendmannschaften, war ein Jahr U19 Defensive Coordinator, also war erst so quasi am Anfang seiner Coaching-Karriere, und dann kam halt letztes Jahr diese Situation, dass er gebraucht wird für die erste Mannschaft, für die Herren. Und da hat er sich nicht lang bitten lassen, also alle sind begeistert, wie er diesen Job, sehr ein akribischer Arbeiter, sehr genau. Hat auch viel von unseren Defensive Masterminds der letzten Jahre, Johnny Brenner und Cody Pastorino, die jetzt ja bei Search sind, profitiert und mit denen zusammengearbeitet. Aber die Defense dieses Jahr, also die Architektur davon ist sein Verdienst. Und da, also alle Achtung vor dieser Leistung.
Das hatte ich so gar nicht mit, also das wusste ich so gar nicht, aber das ist natürlich Hochachtung dafür, dass er das so in so kurzer Zeit so aufgebaut hat. Da kann man wirklich
nur vorziehen. Außer Montez haben wir ja auch keine richtigen Starspieler, ne? Da trägt jeder dazu bei, so ein Team-Effort. Und ja, da, also wie gesagt, Hut ab vor dem, was Mike da geleistet hat.
Ja. Und wir hatten ja auch, du hattest das vorhin, glaube ich, schon mal angeschnitten oder irgendjemand von uns, ihr habt ja auch einen Verletzten in der Defense, der Safety, DeShaun Paper. Mhm. Fehlt er sehr?
Ja, also er hat das Gute, wenn man sowas sagen kann in der Situation, ist, dass wir ja schon viele Spiele ohne ihn bestreiten mussten dieses Jahr. Mhm. Der ist bei der Army, er war am Anfang der Saison ein paar Spiele da, dann war er lange in Korea und kam jetzt für die Playoffs nochmal zurück.
Okay.
Quasi auf Sonderurlaub. Also ist gar kein Import, aber ist trotzdem sehr gut eingeschlagen bei uns. Und wenn er gespielt hat, war er ein Impact-Player. Also es war ja auch nicht sein erster Touchdown gegen die Rebels, sondern er hatte vorher mindestens schon einen Punt-Return-Touchdown, wenn nicht auch so noch einen Interception-Return. Der ist natürlich auch ein Impact-Player in Special Teams und Defense und der fehlt auf jeden Fall, ganz klar. Aber wir haben über die Hälfte der Spiele ohne ihn bestritten sowieso schon.
Okay.
Daher nichts Ungewohntes.
Ist okay, also er kann quasi ersetzt werden. Ich denke mal, da wird es vielleicht den ein oder anderen Nachwuchsspieler geben, der sonst seine Position dann jetzt einnimmt. Hm. Ja. Ja, weil du gerade so schön sagtest, ihr habt jetzt nicht so viele Starspieler, also vielleicht in der Defense, aber in der Offense wird ja der ein oder andere sicherlich herausstechen. Mir ist da vor allen Dingen ein bekannter Name mal wieder aufgefallen, Tyler Rutenbeck. Das achte Jahr ist der jetzt bei euch, habe ich gesehen.
Ja.
Hat auch wieder, der liefert auch konstant auf jeden Fall ab. Jetzt hat seinen 100. gefangenen Touchdown-Pass, das ist ja auch so ein bisschen GFL-Rekord, glaube ich, gewesen, den er da aufgestellt hat. Der ist ja auch, glaube ich, so ein Kandidat, der ist jetzt nicht der auffälligste Spieler in der Offense, aber der ist natürlich, den darfst du auch nie alleine stehen lassen. Also das ist, den kannst du, wenn du den immer vergisst, dann war es das auch für dich.
Ja. Also ja, der Rudy, sagen alle zu ihm, ja, Tyler Rutenbeck heißt nur Rudy, ja, niemand nennt den Tyler. Er ist einer, der immer für ein Big Play gut ist, zu jeder Zeit. Ja. Diese Saison war es im Vergleich zu anderen Jahren tatsächlich noch nicht so viel. Deswegen sagst du, Markus, so auffällig, so rausstechend tut er dieses Jahr noch nicht. Ja, aber ich glaube, als Defense sollte man immer aufpassen, dass der Junge einem nicht entwischt, weil dann ist sofort ein Big Play da. Und gut, er ist das achte Jahr bei uns. Das heißt, er ist nicht mehr der Allerjüngste. Das merkt man langsam auch ein bisschen, aber er ist trotzdem noch ein sehr wichtiger Bestandteil. Auch wichtig als Fortsetzung des Teams, das wir in den letzten Jahren hatten. Ne? Nicht, dass wir ganz neu aufbauen müssen, sondern dass wir solche Leute wie ihn dabei haben. Oder Moritz Schreiber, den Center, habe ich erwähnt, oder Tobias Löffler in der Defense als Outside Linebacker, Defense Captain. Das waren so die entscheidenden Leute, die für dieses Jahr den Grundstock gelegt haben und um die rum haben wir dann neu gebaut und sind damit ganz gut gefahren.
Das ist richtig, das stimmt auf jeden Fall.
Ja, gut fahren tut er ja auch in der Regel gegen uns, gegen Dresden. Ne? Wir können es ja mal ein bisschen zusammenfassen. Wir haben ja schon ein paar Mal gegeneinander gespielt und die Halbfinals so 2014, 15, 16, 18, 19, die gingen immer an euch. Wir sind immer auf euch getroffen in den Playoffs. Und das ging selten gut aus. Wir konnten erst zweimal bisher gegen euch gewinnen. Aber wiederum habt ihr uns 2021 dann unsere erste Meisterschaft gegönnt. Ne? Das hat
Danke nochmal dafür übrigens.
Ja, was habt ihr das? Das hätte ich jetzt gar nicht mehr gewusst. Ich wusste, wir haben einmal so, wann war das? Vielleicht 2008 oder so, ein Viertelfinale zu Hause verloren gegen euch.
Das war 2010.
10, genau.
Da haben wir einmal in Hall gewonnen.
Ja, hier, ja, genau.
Genau, und dann den Jumbo. Und sonst habt ihr keine Siege zu verzeichnen in Pflichtspielen?
Leider nein. Dadurch, dass es die Interconference ja nicht gab, haben wir uns immer bloß in den Playoffs bei euch getroffen. Und ja, ich hatte diese Woche auch mal mit unserem langjährigen O-Liner Aaron Wahl geredet. Und die sind auch, naja, Hall, schon wieder Hall, toll. Naja, kein gutes Pflaster auf jeden Fall. Aber die Jungs haben alle Bock, auch sind gerade in der Offense motiviert, dass sie dies ja wirklich auch eine Chance sehen. Gerade weil ihr eben immer noch so ein bisschen umbruchmäßig unterwegs seid, haben auch einige gesagt, wenn ihr dieses Jahr, wann wollen wir Hall endlich mal dann zu Hause schlagen? Ja, und das ist auch so ein Punkt, den will ich dir jetzt gerne mal rauslocken. Was muss deiner Meinung nach passieren, dass Dresden in Hall gewinnen kann? So, zack, legt er auf und ist weg.
Also ich glaube, die wenn für beide Teams, einfach von der Stärke der Teams her, wenn für beide Teams alles normal gut läuft, ja, dann denke ich, hätte Dresden in dem Jahr den Vorteil. Ne, einfach von der Qualität der Mannschaft. Wenn die Dresdner ihren Fähigkeiten entsprechend da bei uns auftreten, ja, und wir keinen Supertag erwischen, ja, dann müsste es für die Monarchs schon reichen. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss für uns, ja, dass wir, wenn wir durchschnittlich spielen oder ja, sagen wir mal so auf unserem üblichen Level, dann muss Dresden einen schlechten Tag erwischen, ne? Und wenn Dresden einen guten Tag hat, dann brauchen wir einen super Tag. Ne? Da muss bei uns wirklich alles laufen. Ne? So würde ich jetzt mal ansetzen, das Matchup.
Nicht zu viel und nicht zu wenig, das ist sehr schön. Ja, also wir konnten jetzt hier leider nichts aus dem Playbook entlocken. Es tut mir leid, ich habe mir Mühe gegeben. Ja. Nein, das ist auch genau das, wo ich der Meinung bin, die Defense muss einfach noch vielleicht eine kleine Schippe drauflegen und die Offense muss konstant das abliefern, was sie schon die Saison über öfters gezeigt hat, dass sie eben eine Highscoring oder eine Scoring-Maschine sind, so rum ist ja eher richtig, dann wird es auf jeden Fall ein interessantes Matchup bei euch.
Ja, wir schauen mal. Ich bin noch guter Dinge. Wir haben dieses Jahr noch nie ein Auswärtsspiel verloren. Und damit wollen wir jetzt auch nie anfangen, würde ich sagen.
Wäre der falsche Zeitpunkt.
Gut, ihr werdet verstehen, dass ich euch trotzdem nicht viel Glück fürs Spiel wünschen kann.
Das verstehe ich natürlich tatsächlich nicht.
Viel Glück, dass sich niemand verletzt, aber...
Ja, das ist wichtig. Das stimmt wohl. Man hat es ja letztes Jahr, wo ihr gegen Potsdam im Finale wart, hat der Starting Quarterback von Potsdam stand ja mit gegipsten Arm, glaube ich, oder Hand irgendwie an der Sideline. Das ist natürlich bitter. Man mag jetzt von dem anderen Team vielleicht denken und halten und will natürlich, dass sein Team gewinnt, aber auf der anderen Seite will man vielleicht auch eben gegen das bestmögliche Gegnerteam spielen und wenn ihr dann nur, ist jetzt vielleicht auch falsch, aber wenn dann eben der Backup-Quarterback rein muss, der das restliche Team, die restliche Saison nie so oft auf dem Platz war, ja, ist das schon ein Vorteil fürs andere Team auf jeden Fall?
Mir fällt noch eine Sache, die für das Spiel wichtig sein könnte, die ich jetzt auch so mit im Gespräch mit Coaches, die sich mir aufgedrängt hat. Und zwar, wir haben vorhin über unsere O-Line geredet. Mir fiel aber auf, dass die D-Line von Dresden sehr massiv ist. Also da sind schon ein paar kräftige Jungs drin. Ja.
Ja.
Ich glaube tatsächlich, das Matchup wird auch sehr wichtig sein. Wir sind auch groß und kräftig in der O-Line, ja, aber das wird ein sehr interessantes Matchup. Weil ohne Laufspiel werden wir sicher Schwierigkeiten haben, ne? Und da kommt es drauf an, können wir das etablieren gegen die Monarchs.
Hoffe ich mal, dass wir euch das wegnehmen können.
Okay, bevor wir uns jetzt weiter hier das Schlechte an den Hals wünschen, würde ich doch mal sagen, gehe ich mal unauffällig zu unserem kleinen Tippspiel über.
Oh, machst du das heute mal? Das finde ich nett, danke.
Ja, wir machen da immer so ein ganz einfaches Plus-Minus. Und also kein genauer Ergebnistipp. Und ja, ich weiß nicht, ich würde sagen, Markus, du fängst heute mal an.
Nee, Erik, du fängst an, du hast die letzte Runde gewonnen.
Ich versuche das immer so unauffällig. Na gut, okay. Also, wir sind, ja, ich sagte ja schon, wir haben alle Auswärtsspiele gewonnen dieses Jahr. Unsere Offense ist echt stark, aber eure Defense ist auch nie zu verachten. Ich habe ein bisschen Angst, ich komm auch euch besuchen. Ich komm mit dem Fanbus mitgefahren. Und ich habe ein bisschen Angst vor so einem Zitterspiel bei euch. Ich kann mir vorstellen, dass es, ich sehe ein plus 10 irgendwie, kommt gerade so in meinen Kopf, ein plus 10 für Dresden. Ja, ja, wir sind in unsere Mitte, komm Sigi.
Ja, also ich kann mich natürlich nur an meinen Wünschen orientieren, denke ich, an der Position, in der ich bin. Die, wie ich vorhin schon gesagt habe, es muss gut laufen für uns, aber ich bin zuversichtlich, dass es tun wird. Allerdings werden wir keine den Monats nicht davonlaufen können, also scoremäßig. Ja, ich hoffe, dass wir es mit plus 3 gewinnen können.
Oh, Gottes Willen.
Ja, da ging mein Tipp dahin. Also beziehungsweise hast du ja minus 3 aus unserer Sicht getippt in dem Sinne. Ja, ich bin da aber auf jeden Fall auch bei dir, Sigi. Das wird ein enges Spiel. Das wird für keine Offense leicht werden dort irgendwie. Das wird auch, ich denke nie, dass es ein High-Scoring-Game wird. Aber ich mag so die unrunden Sachen und ich glaube, ich weiß zwar nie, wie sie es hinkriegen, aber es wird ein plus 4 für Dresden.
Wäre mir übrigens auch lieber, weil wenn wir 4 vorne sind, brauchen wir nicht uns um das Field Goal Sorgen machen.
Ja, ist richtig, ist richtig.
Das ist immer so ein Ding.
Gut, also ich habe das Gefühl, ich sollte irgendwelche Beruhigungsmittel mit ins Gepäck nehmen. Es könnte ein heißes Spiel werden.
Also spannend waren die Spiele ja meistens, ne, muss man ja sagen. Mhm. Das wäre schon mal ganz wichtig. Also wir, wie gesagt, wir sind jetzt so weit gekommen. Viele hätten vor Anfang der Saison nicht gedacht oder es uns nicht zugetraut. Ich war eher einer, der gesagt hat, ja, ich kann es nicht einschätzen, wie wir aussehen werden. Ne? Und habe es dann im Laufe der Saison aber gemerkt, dass wir besser sind, als ja, ich selbst auch erwartet hätte. Ich will jetzt natürlich nicht da noch ein abruptes Ende finden im Halbfinale.
Ja, das kann man verstehen, aber wir wollen auch nie, also wir wollen schon wieder nach Hause fahren dann am Ende, aber wir wollen dann auch nochmal nach Essen fahren, um den Satz jetzt irgendwie noch sinnvoll umzukriegen. Ja.
Der Wunsch sei euch gegönnt.
Gut, also ja, aber nur der Wunsch, ne?
Mehr auch nicht.
Also wir bedanken uns auf jeden Fall recht herzlich, dass du hier da warst. Das war ein super angenehmes Gespräch mit dir. Es ist auch immer super interessant, mal mit ja, mit der anderen Seite eben zu sprechen, mit Leuten von anderen Teams, da mal deren Sicht zu sehen. Und schön, dass das so geklappt hat. Wir wünschen euch dann ab nächster Woche alles Gute. Noch nie.
Danke dann. Gleichfalls, ja.
Und ja, vielen Dank.
Dankeschön.
Ja, schön, dass du da warst und ja, viel Spaß am Wochenende, Erik, dir in Schwäbisch Hall und ja, euch dann eine schöne Offseason danach.
Hoffen wir auf ein tolles Spiel.
Das so machen wir.
Möge der Bessere gewinnen.
Ganz so genau. Ist es. In diesem Sinne, mach's gut.
Tschüss.
Ja, das war's mit unserem Enemy Territory, wie es der Packers Germany Podcast immer sagt. Die laden sich auch immer Leute von den Gegnern quasi ein.
Ja, ich finde das auch immer ganz cool, mal eben die andere Sicht zu sehen und nie immer bloß die Lobhudelei auf die Monarchs.
Genau, man muss auch mal über den Tellerrand schauen und gucken, was sonst noch so in der Liga so vor sich geht. Und da ist es natürlich immer am besten, wenn man da aus erster Hand die Erfahrung bekommt.
Richtig. Wichtig
ist, wir sollten vielleicht noch mal drauf eingehen, wie so die anderen Viertelfinals ausgegangen sind, Markus.
Genau, ne, wir hatten es ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Das spannendste Spiel, fand ich, war eben Braunschweig gegen Allgäu, die in der Double Overtime mit 36-34 gewinnen, also Braunschweig gewinnt. Und steht damit im Halbfinale gegen?
Gegen Potsdam natürlich, denn Potsdam took care of business, ist rübergefahren, anders kann man es gar nicht sagen, über die Ingolstadt Dukes mit 54-0.
Aber
ja, ich würde sagen, die haben ihren Halbfinalplatz zementiert.
Das ist richtig, ja.
Ja, das heißt, Braunschweig wird gegen Potsdam am Sonntag, den 1.10., 15 Uhr spielen.
Ja, da wissen wir dann schon, ob wir einen optionalen Gegner haben oder ob Hall einen optionalen Gegner hat.
Genau. Deshalb, Leute, freut euch auf das Halbfinal-Football-Wochenende. Guckt die Streams, geht in die Stadien, habt Spaß und ja, schauen wir mal, was da so kommt.
Was wird? Schauen wir mal, was wird.
Und was natürlich nicht unerwähnt bleiben darf, sind unsere Senior Flex. Die standen jetzt im Halbfinale. Da war ich auch vor Ort gewesen, habe mir das angeguckt. Da haben unsere Flaggies gegen die Hamburg Swans 44-14 sehr dominant gewonnen im Halbfinale. Und jetzt ist rausgekommen, wann und wo das Finale stattfinden wird. Und zwar wird das in Dresden auf der Bernstorffstraße am 7.10. 15 Uhr stattfinden. Der Gegner werden die Hamburg Pioneer Snappers sein. Ja, die scheinen so ein bisschen der Liga-Größe zu sein. Die haben dieses Jahr noch nie ein Spiel verloren. Und es gab auch schon ein Hinspiel gegen die Monarchs. Das haben die Hamburger knapp 14-16 gewonnen. Und auch 2019, wo unsere Senior Flex damals Meister geworden sind, haben sie einen knappen Sieg gegen die Pioneer Snappers geholt. Also da wollen die sich wahrscheinlich revanchieren, aber das wollen wir doch zu verhindern wissen. Also Leute, geht alle ins Stadion am 7.10. 15 Uhr zum Flag Football.
Ja, in diesem Sinne, eine letzte Anmerkung. Denkt an unser Gewinnspiel. Ich habe gesehen, ihr habt schon alle fleißig mitgemacht. Ich glaube, es sind schon über 50 Kommentare bei Instagram und Facebook gesammelt gelandet. Macht weiterhin mit. Das läuft noch bis zum 14.10. Ihr hängt dran, ihr könnt das Trikot gewinnen. Und ja, in diesem Sinne haben wir es für heute. Viel Spaß und wir sehen uns hoffentlich am Wochenende.
Bis dahin.